Sie ging voran und wir folgten ihr. Das betreffende Bild war ein Ölgemälde in einem schweren Rahmen und hing direkt über dem Kopfende ihres Bettes. Mit einem gemurmelten »Sie erlauben doch, Mademoiselle«, zog Poirot seine Schuhe aus und kletterte auf das Bett. Er untersuchte das Bild und den Draht, dann prüfte er genau das Gewicht des Gemäldes. Elegant kletterte er wieder hinunter. »Das auf den Kopf zu bekommen? Nein, das wäre ganz und gar nicht schön. Die alte Aufhängung, Mademoiselle, war sie so ein Draht wie dieser hier?« »Ja, aber nicht so dick. Diesmal habe ich einen dickeren besorgt.« »Nur zu verständlich. Und haben Sie die Bruchstelle untersucht? Waren die Enden ausgefranst?« »Ich denke schon, aber ich habe nicht besonders darauf geachtet, warum auch.« »Genau, warum auch. Dennoch würde ich sehr gerne einen Blick auf dieses Stück Draht werfen. Befindet es sich noch irgendwo im Haus?« »Es war noch an dem Bild. Ich nehme an, der Handwerker hat den alten Draht einfach weggeworfen.« »Zu schade. Ich hätte ihn gern gesehen.« »Sie glauben doch nicht. War es am Ende gar kein Unfall? Was hätte es denn sonst sein können?« »Es könnte sich sehr wohl um einen Unfall handeln. Unmöglich, das festzustellen. Aber die Panne mit den Bremsen, das war kein Unfall. Und der Felsbrocken an der Klippe. Ich würde gern die Stelle sehen, wo der Unfall passierte.« Nick ging voran in den Garten und führte uns zur Klippe. Tiefblau glitzerte das Meer unter uns. Ein holpriger Pfad wand sich den Felsen hinunter. Nick beschrieb uns genau, wo der Unfall passiert war, und Poirot nickte nachdenklich. Dann fragte er, »Wie viele Wege führen in Ihren Garten, Mademoiselle?« »Es gibt den vorderen Weg am Pförtnerhaus vorbei, und dann gibt es einen Lieferanteneingang, ein Tor in der Mauer, etwa halbwegs diesen Pfad entlang. Und dann noch eine Pforte gleich hier am Rand der Klippe. Hinter ihr beginnt ein Zickzackpfad, der von diesem Strand hier direkt zum Majestic verläuft. Und dann gibt es noch die Verbindung durch ein Loch in der Hecke direkt in den Garten des Majestic. So kam ich heute Morgen dorthin. Außerdem kann man so auch den Weg in die Stadt abkürzen.« »Und Ihr Gärtner? Wo arbeitet er gewöhnlich?« »Nun, in der Regel trödelt er im Küchengarten herum, oder er sitzt im Schuppen und tut so, als schleife er seine Heckenscheren.« »Sozusagen auf der entgegengesetzten Seite des Hauses, so dass jemand, der diesen Weg ihr nehme, einen Felsbrocken sehr wahrscheinlich unbemerkt lockern könnte.« Nick überlief auf einmal ein kalter Schauer. »Glauben Sie tatsächlich, dass es sich so zugetragen hat?« wollte sie wissen. »Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das kommt mir alles so unwirklich vor.« Poirot zog nochmals die Kugel aus der Tasche und betrachtete sie. »Dies hier ist keineswegs unwirklich, Mademoiselle«, sagte er sanft. »Es kann sich nur um einen Verrückten handeln.« »Schon möglich. Sind in Wirklichkeit Kriminelle alle nur Verrückte? Ein beliebtes und interessantes Thema zum Nachtisch bei einer Dinnerparty. Vielleicht sind Ihre kleinen grauen Zellen missgebildet. Ja, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Das allerdings fällt in das Aufgabengebiet der Medizin. Ich hingegen sehe meine Aufgabe andernorts. Mein Anliegen sind die Unschuldigen, nicht die Schuldigen. Ich denke an das Opfer, nicht an den Täter. Mit Ihnen, Mademoiselle, beschäftige ich mich, und nicht mit dem großen Unbekannten. Sie sind so jung und schön, die Sonne scheint, die Welt ist in Ordnung und Sie haben Ihr ganzes Leben und die Liebe noch vor sich. Nur daran denke ich, Mademoiselle. Nun sagen Sie mir, wie lange sind Ihre Freunde, diese Mrs. Rice und Mr. Lazarus, schon hier?« Freddy verschlug es am Mittwoch in diesem Teil der Welt. Auf dem Weg verbrachte sie noch ein paar Tage bei Leuten in der Nähe von Tavistock. Sie kam gestern hier an. Ich glaube, Jim ist die ganze Zeit in der Gegend hier herumgegondelt. Und Commander Challenger? Er lebt in Devonport. Wann immer es ihm möglich ist, kommt er mit dem Auto rüber, meist am Wochenende.« Poirot nickte. Wir bewegten uns zurück in Richtung Haus. In das allgemeine Schweigen hinein fragte er unvermittelt, »Haben Sie eine Freundin, der Sie vertrauen können, Mademoiselle?« »Ja, Freddy.«
»Jemand anderen als Mrs. Rice?«
»Nun, ich weiß nicht recht. Ich denke schon, warum?«
»Weil ich möchte, dass eine Freundin bei Ihnen ist, und zwar ab sofort.«
»Oh.« Nick schien ziemlich verdutzt. Sie schwieg kurz und überlegte, dann meinte sie zögernd,
»Maggie, ich nehme an, ich kann Sie erreichen.«
Wer ist Maggie?
Eine meiner Cousinen aus der Großfamilie in Yorkshire. Ihr Vater ist Pastor, wissen Sie? Maggie ist ungefähr so alt wie ich. Und gelegentlich kommt sie mich hier im Sommer besuchen. Allerdings ist sie nicht gerade eine Stimmungskanone, eines dieser qualvoll perfekten Geschöpfe mit einer Frisur, die dann ganz zufällig auch noch in Mode kommt. Ich hoffte eigentlich dieses Jahr, um ihren Besuch herumzukommen.
Ganz im Gegenteil. Ihre Cousine, Mademoiselle, eignet sich ideal für meine Zwecke. Exakt die Person, die ich mir vorstelle.
Nun gut, seufzte Nick. Ich werde ihr telegrafieren. Mir fällt ganz sicher niemand anders ein, den ich so Hals über Kopf in Anspruch nehmen könnte. Alle anderen dürften bereits Verabredungen haben. Doch wenn nicht gerade der Jahresausflug der Ministranten oder das alljährliche Bohnenfestival dazwischen kommt, tut Maggie mir sicher den Gefallen. Allerdings, was sie tun soll, könnten Sie es einrichten, dass sie in Ihrem Zimmer schläft?
Ich denke schon.
Und sie würde das nicht für ein sonderbares Anliegen halten?
Oh nein, Maggie hält nie etwas für sonderbar. Nein, ganz im Ernst, wissen Sie, sie tut es einfach. Werke der christlichen Nächstenliebe, hat mit Glauben und Ausdauer zu tun.
Nun gut, ich werde ihr telegrafieren, sie möchte am Montag kommen.
Warum nicht gleich morgen?
Mit den Sonntagszügen, da würde sie denken, ich liege im Sterben.
Nein, Montag ist gut.
Haben Sie vor, ihr von der dunklen Schicksalswolke zu erzählen, die sich über meinem Haupt zusammenballt?
Nous verrons. Sie machen sich noch immer einen Spaß daraus. Ich freue mich, dass Sie so viel Courage haben.
Jedenfalls ist es eine nette Abwechslung, meinte Nick.
Irgendetwas in ihrem Ton kam mir seltsam vor, und ich sah sie neugierig an. Ich hatte das Gefühl, als verschweige sie uns etwas. Wir waren in den Salon zurückgekehrt. Poirot blätterte in der Zeitung auf dem Sofa.
»Lesen Sie diese Zeitung, Mademoiselle?« wollte er plötzlich wissen.
»Den St. Louis Herald?«
»Nein, eigentlich sehe ich nur die Gezeiten nach. Sie stehen jede Woche drin.«
»Ich verstehe. Übrigens, haben Sie jemals ein Testament gemacht?«
»Ja, habe ich. Vor etwa 6 Monaten, kurz vor meiner OP.«
»Was sagen Sie da, Ihrer OP?«
»Meine Operation. Blinddarm. Irgendwer meinte, ich solle vorher mein Testament machen. Also tat ich es. Fühlte mich ausgesprochen wichtig dabei.«
»Und was steht in diesem Testament?«
»Das Haus habe ich Charles vermacht. Viel mehr habe ich nicht. Aber das Wenige geht an Freddy. Ich nehme an, die, wie sagt man, Verbindlichkeiten wären wesentlich höher als die Aktiva.«
Poirot nickte nur geistesabwesend.
»Ich werde mich nun zurückziehen. Au revoir, Mademoiselle. Nehmen Sie sich in Acht.«
»Wovor?« wollte Nick wissen.
»Eine kluge Frage.«
»Jawohl, das ist der Schwachpunkt. Wovor sollten Sie sich in Acht nehmen?«
»Wer weiß. Seien Sie dennoch zuversichtlich, Mademoiselle. In ein paar Tagen werde ich die Wahrheit entdeckt haben.«
»Bis dahin soll ich mich also hüten vor Giften, Bomben, Revolverschüssen, Autounfällen und geheimnisvollen Giftpfeilen der Amazonas-Indianer«, ergänzte Nick nonchalant wie immer.
»Spotten Sie nicht, Mademoiselle«, sagte Poirot in ernstem Ton.
An der Tür blieb er noch einmal stehen.
»Übrigens, wie viel hat Ihnen Monsieur Lazarus für das Porträt Ihres Großvaters geboten?«
50 Pfund.«
»Ah«, sagte Poirot. Mit ernstem Blick betrachtete er nochmals das finstere, verschlossene Antlitz über dem Kaminsims.
»Aber wie ich schon sagte, ich verkaufe den alten Jungen nicht.«
»Nein«, sagte Poirot nachdenklich, »nein, natürlich nicht. Das kann ich verstehen.«